Ich finde es schön, dass wir als Gemeinde so rücksichtsvoll sind mit den Fehlern von anderen. Keiner hat was gesagt, dass der Wein zuerst durchging. Bestimmt haben einige was gedacht dabei. Wenn wir großzügig und großherzig miteinander umgehen, ist es ganz sicher im Sinn Gottes. Und schön, dass das möglich ist bei uns. Ich möchte mit einer Einleitung zu der Predigt starten. Die hatte ich schon vor ungefähr 2 Jahren auch schon mal hier gehabt. Und die Frage damals, die Frage heute ist, was ist die Königssportart in der Leichtathletik? Weiß das noch einer? Zehnkampf, ja. Nein, auch nicht Marathon. Triathlon auch nicht. Ich höre was, 100-Meter-Sprint. Staffellauf, okay, einer hat damals aufgepasst. Gut, also Staffellauf. Normalerweise ist Leichtathletik etwas, was man als Individualsport betreibt, also ein Kämpfer, der gegen andere antritt. Beim Staffellauf verhält es sich anders. Das ist ein Teamsport. Da treten 4 Läufer miteinander als Team an und laufen in dieser Laufbahn und jeder läuft ein Stück. Und zwischen diesen einzelnen Läufen gibt es spannende Momente und das ist die Staffelübergabe. Das ist da, wo es dann darauf ankommt, dass man wirklich keinen Fehler macht und dass man es vorher gut geübt hat. Ich lege euch das ans Herz, guckt euch das mal an. Wenn das wieder im Fernsehen kommt oder in irgendwelchen Videos bei YouTube, kann man das sehen. Es ist sehr spannend zu sehen, wie die Läufer da rennen. Auch wie unterschiedlich die Läufer sind. Der eine rennt wahnsinnig schnell, dafür klappt es bei der Übergabe nicht so gut. Bei dem nächsten ist es gerade umgekehrt. Es gibt große und kleine Läufer. Aber das Ziel ist, dass das Team miteinander, dass alle miteinander gewinnen. Es gibt keinen Letzten, keinen Ersten, sondern wenn gewonnen wird, dann haben alle 4 gewonnen. Auch der erste Läufer, der zweite, der dritte und auch der vierte. Alle haben dann gewonnen, das ganze Team miteinander. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild, auch in Bezug auf unser Leben als Christen. Und die Bibel selber greift dieses Bild auf. Hier sehen wir so einen spannenden Moment. Das deutsche Team, da wird gerade von dem Hintermann, von dem ersten Läufer, dieser Stab an den zweiten Läufer gegeben. Und diesen Moment, den haben die Sportler vorher ausgiebig geübt. Ihr müsst euch das vorstellen, da kommt der Läufer von hinten angeschossen über die Bahn und der zweite wartet auf seinen Platz. Und da gibt es ein bestimmtes Feld und der weiß, sobald der erste Läufer den ersten Schritt reinmacht, muss ich auch losrennen. So dass beide in ungefähr der gleichen Geschwindigkeit dann zusammenkommen. Und in dem Moment wird der Stab übergeben, der erste Läufer kann sich nachher ausruhen, der zweite rennt weiter. Und dieses mit Geschwindigkeit aufeinander zurennen und losrennen und dann den Stab übergeben, das ist dieser knifflige Moment, der nicht immer glückt. Man kann das hier sehen, der Stab, er wurde weitergereicht, aber leider zu hoch. Ihr seht ihn oben an dem Kopf von der Athletin. Die kann den nicht greifen, obwohl sie den Arm nach hinten streckt. Oder hier. Das war auch nicht so ganz glücklich. Oder in diesem Fall, der zweite Läufer, man sieht, wie er den Arm nach hinten streckt, er will den Stab greifen, aber tja, da kommt keiner. Der ist leider entglitten, er ist hingefallen. Und einer der dramatischsten Momente, die auch im Video festgehalten wurde, ist der hier. Die erste Läuferin, der Stab, er liegt schon quasi auf dem Boden. Die zweite dreht sich um. Und in diesem Moment ist eigentlich jedem Sportler klar, der Wettkampf ist gelaufen. Was will man da noch tun? Wenn dieser Stab runtergefallen ist, den wiederzuholen, wieder weiterzurennen, aber genau das tut die zweite Läuferin. Guck mal. Die erste heult schon, weil sie weiß, Pokal vergeigt. Aber die zweite mit aller Kraft, mit aller Macht, rennt sie zurück, holt das Ding und startet wieder durch. Auch das ist ein total schönes Bild für uns als Christen, da wo vielleicht etwas fallen gelassen wurde. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte aus der Bibel betrachten, eine Begebenheit, ein Ereignis, wo eine solche Staffelübergabe passiert ist. Und ich habe vor Erntedank schon 2 Predigten gehabt über den Elia und heute soll es die letzte sein. Denn heute geht es um die Staffelübergabe von diesem gewaltigen Mann, an seinen Nachfolger, an Elisa. Ich lese das aus der neuen evangelistischen Übertragung. Das liest sich sehr flüssig und gut. Und dazu werde ich euch auch Bilder zeigen, in der Hoffnung, dass die Geschichte dadurch einfach ein bisschen besser auch hängen bleibt. So, jetzt. Aus 2. Könige 2, Abvers 1 bis Vers 18. An dem Tag, als Jahwe Elia im Sturm zum Himmel auffahren lassen wollte, hatte der Prophet gerade Gilgal verlassen. Elisha folgte ihm. Da sagte Elia zu Elisha: Bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich nach Bethel. Doch Elisha erwiderte: So wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen sie nach Bethel hinab. Im Grundtext heißt dieser Satz: Und so gingen sie miteinander. Die beiden gingen miteinander. Dieser Satz, den finden wir nochmal in der Bibel, ganz genau so. Und zwar als Abraham mit seinem Sohn Isaak zum Opfern gehen. Da heißt es auch: Und die beiden gingen miteinander. Und das ist nur ein Satz. Aber versucht euch mal vorzustellen, was das bedeutet, wenn zwei Menschen, ein älterer und ein jüngerer, miteinander gehen. Was das ausdrückt, was das bedeutet. Nicht der eine läuft schneller und der andere langsamer. Auch nicht der eine geht nach links und der andere geht nach rechts, sondern die beiden gehen miteinander. So erlebt, so wurde es mir erzählt, bei der Gratwanderung am Karlsruher Grat mit dem Werner und dem Lukas. Ein Senior und ein Junior, und sie gingen beide miteinander und sie haben anscheinend stundenlang irgendwelche hochgeistlichen, tiefen, was auch immer, Gespräche geführt, und sie gingen miteinander. Und wie gut hat das getan? Ich nehme an, beiden. Und sie gingen miteinander. Es ist eine Tragik unserer heutigen Zeit, dass wir Menschen oftmals nicht mehr miteinander gehen, sondern jeder geht seinen eigenen Weg. Ist doch jeder selber groß und kann. Natürlich ist es ein Ziel von Erziehung, Kindererziehung, dass Kinder selbstständig werden und selber gehen, richtig. Aber ein Ziel von Erziehung ist auch, miteinander im Leben zu gehen. Nicht gegeneinander oder auseinander, sondern miteinander. Elisha und Elia, sie gehen hier miteinander. Sie kamen nach Bethel hinab. Dort wohnten einige Prophetenjünger. Sie kamen zu Elisha heraus und sagten zu ihm: Weißt du, dass Jahwe heute deinen Lehrer wegnehmen und zu sich holen wird? Ja, ich weiß es auch, antwortete Elisha. Redet nicht darüber. Und dieses redet nicht darüber, das klingt im Urtext ungefähr so: Haltet das Maul. Ganz derber Ausdruck. Warum sagt er sowas? Nun, weil dieser Elisha auch ein Mann aus Fleisch und Blut ist und weil der das nicht wahrhaben möchte, was jetzt passieren soll. Der will das nicht, dass sein Lehrer und Meister auf einmal nicht mehr da ist. Und dem geht das so richtig an die Nieren. Und deshalb will er nicht darüber reden. Und das müssen wir akzeptieren. Wenn Menschen in Trauer nicht reden wollen, dann dürfen wir auch ruhig sein. Dann müssen wir nicht alles platttreten und alles zum Thema machen. Da sagte Elia noch einmal zu ihm: Elisha, bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich nach Jericho. Doch Elisha erwiderte: So wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. Ein zweites Mal. Ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Auch dort wohnten einige Prophetenjünger. Sie kamen ebenfalls zu Elisha heraus und sagten zu ihm: Weißt du, dass Jahwe heute deinen Lehrer wegnehmen und zu sich holen wird? Ja, ich weiß es auch, erwiderte Elisha. Redet nicht darüber. Haltet das Maul. Da sagte Elia noch einmal zu ihm, zum dritten Mal: Bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich an den Jordan. Doch Elisha erwiderte: So wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen beide miteinander. So gingen beide miteinander. Dreimal eine ganz ähnliche Situation. Dreimal diese Herausforderung, gehe ich noch mit oder gehe ich nicht mit? Und dreimal ist sich Elisa sicher, ich gehe mit. Ich bleibe bis zum Ende. Ich will sehen, ich will wissen, ich will dabei sein. Ich weiß es nicht, was Elisa mit Elia alles so erlebt hat. Er war ja sein Jünger, sein Knecht, sein Nachfolger, er war ja berufen. Das war ihm völlig klar, dass er irgendwann eines Tages er der Prophet sein wird und nicht mehr Elia. Ich weiß auch nicht, wie Elia das gehandhabt hat. Ob er ihm da immer ewig langen Unterricht gehalten hat, so ist ein Prophet, das sagt er nicht oder so. Oder was haben die denn miteinander so erlebt? Wie haben die miteinander das Leben so gelebt? Was hat der Jüngere von dem Älteren lernen können in der Zeit? Was in diesem Text auf jeden Fall sehr deutlich wird, ist, dass er auf jeden Fall eine unwahrscheinliche Liebe kennengelernt hat. Dass da ein älterer Mensch ist, der sich aufopfert für einen Jüngeren. Dieser Elia ist anscheinend nicht einfach so oben drüber geschwebt über allem und hat einfach nur Befehle erteilt. Und die Jüngeren, die machen das schon, die Jugend macht schon. Sondern dieser Elisa, der wollte bei diesem Elia bleiben. Weshalb? Ja, nicht, weil der so ein Bock war. Nicht, weil der so ein krummer Hund war oder so ein Machthaber, so ein Befehlshaber. Sondern weil dieser Elia ein Kerl war, bei dem wollte man sein. Da gab es was zu lernen. Da gab es was zu erleben. Da hat man Annahme gefunden. Da war Liebe, da war Zuneigung, da war da schlugen die Herzen miteinander. Es gibt wenige solcher Freundschaften, wo zwei Menschen so eng miteinander unterwegs sind. Und solche Freundschaften sollte es aber immer wieder geben. Zumindest in der Ehe. Wenn Mann und Frau, also das sollte eigentlich so sein. So wie bei diesem Elia und Elisa. Dass die gerne miteinander auf dem Weg sind. Das ist nicht selbstverständlich. Hier war es das. Hier wollte Elisa partout nicht zurückbleiben. Er wollte wissen, wie es mit diesem Elia weitergeht. Und so gehen sie beide an den Jordan. Auch 50 Mann von den Prophetenjüngern folgten ihnen. Sie blieben aber in einiger Entfernung stehen, als die beiden an den Jordan traten. Elia zog seinen Mantel aus, wickelte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und sie gingen trockenen Fußes durch den Fluss. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisha, kann ich noch etwas für dich tun, bevor ich weggenommen werde? Auch das ist eine schöne Bitte. Jemand, der im Sterben liegt. Naja, er lag ja nicht im Sterben, aber er sollte diese Erde verlassen. Und er fragt seine Nachfolger, gibt es noch irgendeinen Wunsch? Es ist irgendwie etwas Natürliches, etwas Normales, glaube ich. Wenn Menschen so an das Ende ihres Lebens kommen, bewusst, dass sie spüren, dass sie merken, okay, jetzt geht es um die Wurst, jetzt. Und dann will man gern noch etwas Gutes tun. Was kann ich dir noch Gutes tun? Was wünschst du dir? Und viele Dinge kann man ja nicht mehr tun, oder? An diesem letzten Moment, in diesen letzten Augenblicken. Was will man da noch viel tun? Ein Haus bauen schafft man nicht mehr. Aber da merkt man auch, dass ein Haus bauen gar nicht so wichtig ist. Dass manchmal ein einziges Wort, ein Liebeswort, viel wichtiger ist, wie ein ganzes Haus zu bauen. Und dass manch ein Segen, der auf dem Sterbebett gegeben wurde, so gewaltig gewirkt hat in Menschen, dass er so einen Mut gemacht hat, dass er so eine Treue heraufbeschworen hat, wie es vielleicht früher viele Taten gar nicht tun konnten. Kann ich noch etwas für dich tun, bevor ich weggenommen werde? Elisha weiß etwas. Er sagt, es wäre schön, wenn ich den doppelten Anteil von deinem Geist erhalten könnte. Das klingt jetzt für uns so ein bisschen überzogen, so nach der Devise, na, der kriegt den Hals nicht voll genug. Was, das Doppelte will er haben? Aber es war etwas ganz Normales damals, dass der Erstgeborene, der älteste Sohn, den doppelten Anteil, das doppelte Erbe quasi bekam, im Vergleich zu seinen Geschwistern. Und da kann man das verstehen. Er sagt, gib mir den erstgeborenen Segen. Gib mir das Fetteste, was du zu geben hast. Es ist ein ganz normaler Wunsch hier, von diesem Elisa zu dem Elia. Und da merken wir auch, dass die nicht einfach irgendwelche fremden Leute waren, sondern der war wie ein Sohn für Elia, wie ein Sohn. So eng war die Beziehung zwischen diesen beiden Männern, wie ein Sohn. Und dann sagt Elia, und er sagt es mit Recht, das zu erfüllen liegt nicht in meiner Macht. Geist Gottes auszuteilen kann kein Mensch, auch dieser Prophet Elia nicht. Doch wenn du mit ansehen darfst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird deine Bitte erfüllt, sonst nicht. Elia hat wahrscheinlich gewusst, wenn Gott das zulässt, dass Elisa dabei ist, wenn ich weggenommen werde, wie auch immer, dann wird Gott auch dem Elisa geben, was er braucht. Diesen doppelten Anteil des Geistes Gottes. Während sie weitergingen und miteinander redeten, es wäre auch interessant, was sie noch geredet haben, steht aber nicht drin, da fuhr plötzlich ein feuriger Streitwagen mit Pferden aus Feuer zwischen sie und trennte sie voneinander. Im Sturm fuhr Elia zum Himmel hinauf. Als Elisha das sah, schrie er auf, mein Vater, du Streitwagen Israels, du sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Er packte seine Gewänder und zerriss sie in zwei Stücke. Elisha, er bleibt verzweifelt zurück. Ja, und wer will es ihm verdenken? Es ist ein unwahrscheinlich dramatischer Moment. Ich versuche mir vorzustellen, ich wäre bei sowas dabei. Also, ich will da auch mit. Ich will nicht hierbleiben. Ich weiß nicht, was für Gedanken dem Elisha durch den Kopf gingen. Aber der Elisha wusste, was jetzt passiert. Der eine wird genommen und einer bleibt zurück. Und er packte seine Gewänder und zerriss sie in zwei Stücke. Dann hob er den Mantel Elias auf, der zu Boden gefallen war, und kehrte an den Jordan zurück. Es war keine Stabübergabe, es war eine Mantelübergabe. Dort nahm er den Mantel, schlug damit aufs Wasser und rief, wo ist Jahwe, Elias Gott? Nun, wo war Gott? Ach, genau da. Als er so wie Elia auf das Wasser geschlagen hatte, teilte es sich nach beiden Seiten, sodass Elisha hindurchgehen konnte. Die Prophetenjünger aus Jericho, die am anderen Ufer standen, hatten zugesehen und sagten, der Geist Elias ist jetzt auf Elisha. Sie liefen ihm entgegen, warfen sich vor ihm nieder und sagten, bei deinen Dienern hier sind 50 kräftige Männer. Sollten sie nicht losgehen und deinen Lehrer suchen? Vielleicht hat der Geist Jahwes ihn ja nur weggetragen und auf irgendeinem Berg oder in eine Schlucht geworfen. Nein, das ist nicht nötig, sagte Elisha. Doch sie bestanden heftig darauf, bis er verlegen wurde und sagte, so geht halt. Die 50 suchten 3 Tage lang. Ja, die hatten auch Ausdauer, fanden Elia aber nicht. Ist auch kein Wunder, er war auch nicht mehr da. Dann kehrten sie zu Elisha zurück, der sich noch in Jericho aufhielt. Der sagte zu ihnen, ich habe euch doch gesagt, dass ihr nicht gehen müsst. Soweit der biblische Text. Ich finde es schön, auch dass wir diesen Text in der Bibel haben, denn er zeigt etwas Großartiges, er zeigt Wunder Gottes, Übernatürliches, er zeigt aber auch genauso Menschliches. Ja, wie diese 50 Prophetenjünger meinen, sie müssten Elia noch suchen. 3 Tage lang suchen sie, also das ist so ein Himmelfahrtskommando, da kommt nichts dabei raus, das ist, kann man vergessen. Hätten sie doch gehört und geglaubt, aber das konnten sie anscheinend nicht. Sie mussten unbedingt mit eigenen Augen sehen, ja was, nichts sehen, nichts finden. Es gab keinen mehr, den sie entdecken konnten. Auch der Elisa. Man könnte sagen, Elisa, sei doch froh, jetzt ist der Alte weg, jetzt bist du dran. Jetzt kannst du mal sagen, wo es lang geht. Nein, das hat auch Elisa nicht so gesehen. Elisa hat sich sehr einsam gefühlt und allein gelassen. Elisa hat sich auch wahrscheinlich völlig überfordert gesehen mit der Situation. Wie soll ich jetzt als Prophet dieses ganzen Volkes hier, was soll ich tun, was soll ich sagen? Wer bin ich eigentlich? Total menschlich. Und vor allem im Vergleich mit diesem Wahnsinnswettlauf, den Elia gekämpft hat. Elia war dieser erste Läufer. Und wisst ihr noch die Geschichten mit dem König Ahab, der Witwe von Sarepta, die Entscheidung auf dem Berg Karmel? Und das ist nur ein kleiner Teil von diesem Riesenwettlauf, den Elia gelaufen ist. Und der hat wahnsinnig Gas gegeben. Dieser Elia war ein Kämpfer par excellence. Das war der beste Läufer. Nein, er hat auch Pause gemacht. Es gab auch einen Punkt, wo er in der Wüste war und nicht mehr weiter wollte. Da hat er alles hingeworfen. Hat gesagt, ohne mich. Und jetzt ist die Mantelübergabe geschehen und jetzt soll es genauso weitergehen, in ähnlichem Tempo. Und Elisa soll das jetzt stemmen müssen? Wird es denn gelingen? Ich möchte an dieser Stelle einen ganz kleinen, längeren Exkurs wagen zum Thema Tod und Ewigkeit. Für viele ist der Tod das Ende des Lebens. Wie kann man nur so einen doofen Satz glauben? Seit wann ist mit dem Tod alles aus? Wurde der Mensch nicht geschaffen, um ewig zu leben? Und ist es nicht eine Tatsache für uns Christen, dass unser Leben auf dieser Erde noch bei weitem nicht das einzigste und letzte ist? Dass das Abschiednehmen von dieser Erde erst so richtig einen Anfang eigentlich bedeutet? Da geht es erst richtig los, nachdem wir hier weg sind? Hinein in eine herrliche Ewigkeit mit und auch bei Gott? Eigentlich müsste es doch jedes Mal bei einer Beerdigung eine Riesenfreudenfeier geben. So nach der Devise, Hurra, jetzt hat er es geschafft! Ein Jubel wie bei Olympia. Wie beim Wettkampf. Jawohl, der Läufer ist am Ziel. Da wird doch gefeiert, da wird doch nicht geheult, oder? Höchstens Freudentränen werden da geheult. Sollte es nicht so sein, wenn wir kaputte Körper zu Grabe tragen? Ist es denn für ein Kind Gottes nicht das Allerbeste, daheim zu sein bei dem himmlischen Vater, anstatt sich hier weiter mit uns rumzuplagen? Ich möchte jetzt aber auch nicht gleichzeitig behaupten, dass der Tod nicht schrecklich wäre oder dass der Tod schön ist. Also die Bibel sagt uns auch da das Gegenteil. Nein, der Tod ist furchtbar und endgültig und schlimm. Und das seit dem Sündenfall. Von Anfang an fast. Nicht ganz von Anfang, aber ziemlich von Anfang an. Und wir begegnen diesem Tod, diesem furchtbaren, schlimmen, fast auf jeder Seite der Bibel, in irgendeiner Form. Und damit auch Enttäuschung, damit auch Angst, Trauer. Die Bibel malt uns den Tod nicht schön, wirklich nicht. Aber die Bibel hilft uns, mit ihm richtig umzugehen. Und das ist ein Unterschied. Der Tod, er ist der größte Feind des Lebens, richtig. Und seit Jesus gestorben ist, und er ist wirklich tot gewesen, wirklich, nicht nur scheintot, wie manche behaupten. Aber seitdem hat dieser Tod für uns Christen keinen Stachel mehr. Sollte er zumindest nicht haben. Er sollte uns nicht mehr jucken, er sollte uns nicht mehr pieksen dürfen. Er sollte uns nichts mehr ausmachen dürfen. Wenn der Tod vorbeikommt, dann springe ich nicht erschreckt auf, huch, was ist denn da passiert? Nein, da ist das passiert, was passiert ist und es geht weiter. Gottes Rettungspaket für uns Menschen in Jesus. Das, was wir gerade gefeiert haben in diesem Mahl, es sagt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Es sagt, dass der Tod keine Macht mehr hat. Ich weiß, dass Abschied nehmen traurig ist, von lieben Menschen besonders. Das ist so. Das geht mir persönlich auch so, keine Frage. Und dass man auch manchmal lange damit zu kämpfen hat. Richtig. Aber wenn ich einem Menschen Lebewohl sage, was sage ich dann? Da sage ich Lebewohl. Ich wünsche ihm quasi, genieß dein Leben jetzt so richtig. Aber los, leb wohl. Es geht weiter, in der Ewigkeit, ohne Schmerz und ohne Trauer. Und ohne Streit und ohne Kriege. Leb wohl. Und das darf ich bewusst sagen als Christ. Wenn ich weiß, dass dieser andere Mensch ein Kind Gottes ist und dass der wirklich wohl leben wird. Ich denke, das ist einer der besten Wünsche, die man einem erlösten Kind Gottes auf seinen letzter Weg, mitgeben darf. Leb wohl. Es war schön mit dir, aber es wird noch besser werden. Es wird exzellent werden. Warum also verzagen? Warum ängstlich sein oder vielleicht gar ärgerlich reagieren? Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und die Antwort ist, nicht da. Es gibt ein älteres Lied, das gerne gesungen wird bei Beerdigungen und wir sollten es vielleicht öfter singen, auch einfach so, als ein Jubellied, denn dieses Lied zeigt eigentlich, wie wir Christen unterwegs sein sollten, gerade in Bezug auf den Tod. Das ist das Lied Nummer 358 in unseren Liedernbüchern und da heißt es, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, da wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und dann heißt es in dem Refrain, das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn ich sein Angesicht sehe, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Ein älteres Lied, 1856 geschrieben, aber immer noch aktuell. Es ist aber ein sehr junges Lied verglichen mit den Worten der Bibel, die genau dasselbe auch sagen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Da sagen wir nur, Jesus, hallo, Tod, was soll mir der Tod? Wir sollten das in diese kaputte und verlorene Welt hinausschreien, diese Botschaft. Dazu hat Gott uns als Christen berufen, damit möglichst viele Menschen diese Chance ergreifen, die viele von uns schon haben, nämlich dem Tod zu entrinnen. Nicht mehr unter diesem endgültigen Tod zu stehen und dann in Ewigkeit getrennt von Gott zu leben und damit ewig tot zu sein, sondern ewiges Leben zu haben. Der Apostel Paulus, er hat es in Philipper 1, Vers 21 nochmal anders ausgedrückt. Da hat er gesagt, denn Christus ist mein Leben. Und wenn Christus mein Leben ist, dann ist Sterben was? Ein Gewinn. Und dann will ich Gewinner sein, dann will ich sterben. Das sagt Paulus. Wenn Christus mein Leben ist. Und vielleicht ist das die Frage an dich, auch an mich. Ist denn wirklich Christus mein Leben? Wisst ihr, so im Kopf haben wir vielleicht ja gesagt, auch mit dem Herzen irgendwo, aber vielleicht doch nicht so mit jeder Faser unseres Seins, mit dem, was wir so leben, Tag für Tag. Da ist dann doch anderes mein Leben. Geld, das Haus, die Karriere, gute Partys, ein bisschen genießen. Ja, das ist natürlich Leben. Aber wenn da nicht Christus ist, dann habe ich Angst vor dem Tod. Dann muss ich auch dieses Leben hier auf dieser Erde mit allem auskosten, was es bietet. Weil nachher ist ja quasi Schluss. Da kommt ja nichts Besseres nach, oder? Wenn Christus mein Leben ist, wie Paulus das sagt, dann freue ich mich auf den Tod. Also nicht auf den Tod, aber dass ich hier nicht mehr wursteln muss auf dieser Erde. Dass ich hier nicht mehr Predigten halten muss in Darmstadt. Was freue ich mich, wenn dieser Tag vorbei ist? Also wirklich. Ja, wenn ich im Himmel bin und dann brauche ich auch nichts organisieren und brauche mich mit keinem rumschlagen und wisst ihr, ach, ja, das sollte unsere Freude sein. Herr, am besten schon gestern. Was soll ich noch auf dieser Erde? Kein Fatalismus gegenüber dem Leben. Nein, das Leben dürfen wir leben in vollen Zügen, aber mit Christus. Wenn Christus unser Leben ist, dann rückt die Zeit- und Ewigkeitsperspektive. Also wie ich das Leben und auch den Tod, die Ewigkeit sehe, dann rückt es in die richtige Richtung. Lass uns doch als Himmelsbürger den Rest unseres Lebens hier über diese Erde gehen. Als Himmelsbürger, die sich freuen, endlich daheim zu sein. Die gerne den Abgang machen. Und das spielt eine große Rolle. Vielleicht kennt ihr sogar Leute, die gerne den Abgang gemacht haben. Die haben gesagt, jawohl, ich gehe gerne. Ich habe genug gesehen auf dieser Welt. Jetzt bin auch schon alt genug. Es wird Zeit, dass ich gehe. Was ist das doch für eine Ermutigung? Auch für mich, jungen Menschen, der ich noch so viele Jahre, ich weiß ja nicht, wie viel Gott gibt, noch zu leben habe. Plage und Mühsal und Tränen und wenn ich weiß, jawohl, es geht weiter. Etwas, was wir aber bei Elia hier sehen. Elia hat das gewusst, heute holt mich Gott. Und dann geht Elia nicht sang- und klanglos. So nach der Devise, naja, dann kann mir alles andere gestohlen bleiben, diese Welt. Dann sollen die gucken, wo sie bleiben. Das hat Elia nicht so gemacht. Elia hat um seine Verantwortung gewusst, dass es weitergeht, auch nach ihm, auf dieser Erde. Dass Gott weiter sein Reich baut. Mit Elisa, mit seinem Nachfolger. Und er hat das organisiert. Natürlich hat er den Auftrag von Gott, jemanden anzusprechen. Du sollst mein Nachfolger sein, komm. Jetzt haben wir Lehrzeit, 3 Jahre Ausbildung. Und dann gehe ich und du bleibst und dann machst du weiter. Und auch hier mit dem Elisa, als er mit ihm gemeinsam geht, er verabschiedet sich nicht und sagt, naja, dann machst du auch mal gut. Sondern er sagt, Elisa, hast du noch einen Wunsch? Gibt es noch etwas, was ich für dich tun kann? Ich würde gerne noch etwas Letztes für dich tun, wenn es was gibt zu tun. Also wir sehen auch hier, es geht nicht darum, in seinem Leben ein schnelles Ende zu bereiten und zu sagen, da kann mir alles gestohlen sein. Nein, wir haben eine Verantwortung auch für dieses Leben hier auf dieser Erde. Wir sollen die Staffel übergeben, den Stab übergebener Nachfolger. Wir sollen sie lehren, sie mitnehmen, sie heranbilden, sie in Verantwortung stellen. Hast du das für dich persönlich schon getan? Weißt du, wer der Nachfolger wird auf dieser Erde? Ich habe jetzt 2 Sätze. Einen für die Ü40-Leute, also die über 40. Weil 40 ist ungefähr so die Hälfte des Lebens. Also die über 40-Leute, denen sage ich, gib den Stab weiter. Und zwar so wie Elia. Nimm dir ein Beispiel an Elia. Mach's rechtzeitig. Denn wenn du mal im Krankenhaus liegst und die Ärzte bestimmen, ob abgeschaltet wird oder nicht, dann kannst du nichts mehr übergeben. Also denk rechtzeitig daran, dass du übergeben darfst. Ich möchte den unter 40, den U40 Leuten aber genauso sagen, nimm den Stab. Nimm den Stab, und zwar wie Elisa. Da könnte man jetzt über beide eine Bibelarbeit machen, was das bedeutet. Wie übergibt man und wie nimmt man etwas entgegen? Ich weiß auch nicht, wer von uns sowas für sich persönlich erlebt hat, so ganz bewusst zumindest, ja, dass da eine ältere Person war, die gesagt hat, du machst jetzt meinen Job, du kriegst jetzt mein Haus, du übernimmst jetzt, mit dir geht's weiter. Früher war das ganz normal. Heute ist es nicht mehr ganz so. Dieser Segen der Väter, der dann auf die Söhne übergeht, der Bauernhof, der vererbt wird, die Arbeit, die weitergegeben wird, die Kenntnisse, das Know-how, das alles, was dazu gehört. Gib den Stab weiter, vor allem wenn du über 40 bist, denn du hast jetzt die letzte Hälfte deines Lebens zu leben. Und wenn du noch unter 40 bist, dazu gehöre ich noch, gerade noch, dann ist für mich die Frage, welchen Stab kann ich übernehmen, von wem? Und was heißt das für mich? Mit wem kann ich einen Weg gehen, gemeinsam? Es sind wichtige Fragen, die wir uns auch als Gemeinde stellen. Und zwar, wird die nächste Generation bereit sein, die Staffel zu übernehmen? Stell dir vor, das ganze Stadion ist voll. Gott und die Engel schauen zu. Und da unten läuft die erste Generation und will den Stab übergeben, da steht gar keiner. Die sind alle weg. Die sind Kaffee trinken gegangen. Wird es uns gelingen, diese Stabübergabe? Oder fällt der Stab hin? Sind wir zu schnell? Sind wir zu langsam? Stellen wir uns zu tollpatschig an? Haben wir zu wenig trainiert, um diesen Stab zu übergeben? Ist unser Team denn gut aufgestellt? Oder müssen wir an der Technik feilen? Müssen wir uns die Rennstrecke, die wir zu laufen haben, besser einprägen, dass wir nicht über die Linien laufen, kreuz und quer? Müssen wir an unserer Fitness arbeiten, weil wir zu faul geworden sind, zu dick, zu träge? Müssen wir endlich aus dem Fernsehsessel aufstehen und die Laufschuhe anziehen und endlich mal rennen, das, was wir eigentlich tun sollten? Vielleicht müssen wir auch lernen, nicht mehr zurückzuschauen. Vielleicht sind wir in der Gefahr und drehen uns immer um. Das geht nicht beim Wettkampf. Die Bibel sagt sehr deutlich, wer pflügt, wer nach vorne rennt, wer einen Wettkampf hat, der guckt nicht nach dem, was hintern ist. Der hat nur noch ein Ziel vor Augen. Und darauf jagt er zu. Vielleicht haben wir aber auch in dem Wettkampf, den wir laufen, die Enttäuschung nicht einkalkuliert. Ja, dass das manchmal unfair zugeht. Dass ich vielleicht nicht so gut ausgestattet bin wie der andere Läufer. Der hat die super tollen Schuhe und ich habe halt Badelatschen an. Ja, Gott hat nicht jedem das Gleiche gegeben. Aber Gott lässt jeden in dem gleichen Wettkampf laufen. Vielleicht haben wir auch nicht an der Ausdauer gearbeitet. Haben gedacht, wir machen so einen kurzen Sprint und dann ist alles gegessen. Naja, aber wenn das Leben 80 Jahre ungefähr geht, 80 Jahre zu kämpfen und zu laufen, das ist schon eine Sache. Vielleicht ist uns das Ziel gar nicht mehr bewusst. Vielleicht sehen wir den Pokal gar nicht mehr, den es zu erringen gilt. Vielleicht sehen wir nur noch die Gänseblümchen und wollen einen Strauß pflücken für die Mama daheim. Dann können wir auch nicht ordentlich kämpfen. Wir sollten nicht vergebens laufen. Paulus sagt, kämpf nicht wie ein Kämpfer, der in die Luft schlägt. Kämpf nicht wie einer, der in die falsche Richtung läuft. Sondern kämpf wie einer, der das Ziel vor Augen hat. Der sieht, jawohl, da geht's hin. Und das werde ich mit Gottes Hilfe erreichen. Elia und Elisha, diese beiden, da ist eine Staffelübergabe geschehen. Und wir merken, auch diese Staffelübergabe bei ihnen, sie war nicht so einfach. Nein, sie war nicht einfach. Sie haben auch diese Staffelübergabe vorher nicht lang geprobt und geübt. Sie haben sich ein bisschen darauf vorbereitet, ja, aber als es dann soweit war, dann war es soweit. Dann mussten sie da beide durch. Der eine ging in den Himmel und der andere hier auf der Erde. Aber was man merkt auch an dieser Geschichte, als Elisa so verzweifelt ruft, wo ist Jahwe, Elias Gott? Moment, war er nicht auch sein Gott? So verzweifelt, wie Elisa hier war, er nimmt den Mantel, er schlägt auf das Wasser. Ich weiß nicht, ob er geglaubt hat, dass das auch bei ihm passiert. Aber es passiert. Das Wasser teilt sich. Ich vermute, dass es manchen Jüngern so geht, die irgendwo eine Staffel übernehmen, irgendeinen Job machen dürfen, den jetzt jemand anderes vorher gemacht hat, super gut gemacht hat, ganz toll gemacht hat, mit riesen Verantwortung. Und jetzt kommt dann so ein Junge daher und jetzt soll der. Ja, der kann ja nur Fehler machen, oder? Und dann nimmt er zum ersten Mal diesen Mantel, schlägt aufs Wasser und es funktioniert. Es geht. Gott ist da. Und wir merken dann auch bei Elisa weiter in seinem Lebenslauf, in seiner Geschichte, was hat auch dieser Mann mit Gott erlebt? Gewaltig. Gewaltig. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, der Elisa war kleiner als Elia. Er war vielleicht fast gleich so groß als Prophet, als jemand, der Wunder getan hat mit Gott, der ein Volk wachgerüttelt hat, umzukehren. Ich möchte euch zum Schluss herausfordern, nicht ich, sondern ich habe euch ein Video mitgebracht. Das geht ungefähr 5 Minuten. Es ist also etwas langatmig. Es ist auch ein relativ schnell gesprochener Text, deutlich gesprochen, aber schnell. Und es kann sein, dass vielleicht gerade die älteren Geschwister das nicht so ganz folgen können, das weiß ich. Aber dann dürft ihr einfach beten in der Zeit, wenn ihr es nicht versteht, für die Jüngeren, dass die es verstehen. Es ist ein Text, ein Poetry Slam von Jana Highholder aus ihrem Album, aus ihrem Hörbuch Aufwärts. Und sie hat genau diesen Staffellauf in Worte gefasst. Und zwar in moderne Worte, die heute die jungen Leute gern haben, die sie verstehen. Und das möchte ich euch ganz gerne mitgeben, als Ermutigung, in diesem Wettkampf zu laufen und auch die Staffel zu übergeben.